Willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Wir gehen heute nach Brüssel, allerdings mit einem sorgenvollen Auge, denn der Überwachungsstaat bedroht uns und wenn ich das sage, dann leider nicht in einem übertriebenen Maße. Wir reden von finanzieller Überwachung, aber nicht nur, wir reden auch von Chatkontrolle. Im Vorfeld der EU-Wahlen spreche ich mit Patrick Breyer. Er ist Jurist, er ist Abgeordneter der Piraten aus Deutschland, der sich als digitaler Freiheitskämpfer seit Jahren mit diesen Themen beschäftigt, die bei uns immer wieder so ein bisschen durchdringen, aber nicht wirklich in den nationalen Dialogen, in den nationalen Diskursen aufschlagen. Und das ist ein ernstzunehmendes Problem. Also wir sprechen ganz konkret über die Dinge, die da jetzt laufen mit Bargeld, über die Dinge, die laufen mit Bitcoin, aber auch mit der Chatkontrolle und anderen Dingen. Auch positive Nachrichten, wie man diese Dinge verhindern kann, was man tun kann vor Ort und warum es wichtig ist, sich damit zu beschäftigen und natürlich auch, was das alles für Bitcoin bedeutet. Gute Nachrichten habe ich allerdings auch. Coinfinity, den Hauptsponsor dieses Podcasts, der seit mittlerweile auch fast 2,5 Jahren läuft. Coinfinity feiert 10 Jahre Geburtstag und macht ein Gewinnspiel. An 10 Coinfinity-User werden 0% Gebühren bei Kauf und Verkauf von Bitcoin für 21 Wochen lang verlost. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist bei Coinfinity im Webportal oder in der App auf Google oder auf Apple in der App mindestens 21% zu kaufen oder zu verkaufen. Das gilt auch für Sparpläne. Das heißt, wenn ihr schon dabei seid, seid ihr dabei. Und wenn ihr neu dazukommt, dann könnt ihr auch gleich noch den Code WasBitcoinBringt reinhauen und euch garantiert 21% bei den Gebühren sparen in den ersten 6 Monaten. Und damit Film ab für unser Gespräch über den Überwachungsstaat Europa. Wir sprechen heute über Freiheit, digitale Freiheit in der EU. Ich bin verbunden mit Patrick Breyer, EU-Abgeordneter der Piraten. Hallo, Herr Breyer.
Hallo.
Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie sind mir aufgefallen auf Twitter. Sie haben getweetet über die Bargeld- und Kryptoregeln in der EU. Aber ich gebe Ihnen mal kurz die Zeit, sich kurz vorzustellen und dann gehen wir in die eher unangenehmen Themen.
Ja, mein Name ist Patrick Breyer. Ich bin Bürgerrechtler und Datenschützer von Berufs her, Jurist, aber eben auch mit großem Faible für Technik und digitaler Freiheitskämpfer, weil ich glaube, dass im digitalen Zeitalter und Informationszeitalter die technischen Möglichkeiten da sind, um einen Hightech-Überwachungsstaat zu errichten, der uns in einem nie gekannten Maß eigentlich kontrolliert, überwacht und gängelt. Und dass es deswegen dringend nötig ist, unsere Freiheiten auch ins digitale Zeitalter mitzubringen und nicht den Versuchungen zu unterliegen, die technischen Möglichkeiten zu missbrauchen für maximale Überwachung und Massenüberwachung, weil das, fürchte ich, führt zu einer gleichförmigen, passiven Gesellschaft von Leuten, die eigentlich nur noch möglichst unauffällig konsumieren möchten. Und das ist nicht die freie, starke, vielfältige Gesellschaft, die ich mir wünsche und wie wir eigentlich unsere Gesellschaft kennen.
Also ich würde sagen, dass ich da ganz unabhängig von irgendwelchen politischen Dingen das komplett sowohl die Angst als auch die sozusagen positive Vision unterschreiben würde. Ich habe nur den Eindruck, dass nur sehr wenig Menschen sich darüber Gedanken machen. Wie ist das? Oder anders gefragt, was ist denn jetzt die Ist-Situation aus Ihrer Sicht? Sie sind EU-Abgeordneter, wie lange schon?
Seit 5 Jahren.
Also wie groß ist die Bedrohung für unsere digitale Freiheit durch, sage ich jetzt mal ganz pauschal, Brüssel?
Leider ist Brüssel unter der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, die ja übrigens Wiederholungstäterin ist und schon in Deutschland als Ministerin gegen das freie Internet mit einer emotionalen Shop-Schild-Kampagne zum Beispiel versucht hat, für Zensurgesetze zu werben. Leider ist sie unsere Freiheitsrechte da unter permanentem Beschuss. Das heißt, es kommen ständig Vorlagen von der EU-Kommission, die darauf angelegt sind, die Kontrolle über uns und unsere Daten zu verschärfen, meistens auch im wirtschaftlichen Interesse. Also zum Beispiel das Thema europäische digitale Identität, wo dann eben auch Internetunternehmen sehr leicht an unsere Identität herankommen sollen und Anonymität verdrängt werden könnte. Oder das Thema europäischer Gesundheitsdatenraum, wo es dann darum geht, dass etwa die Wirtschaft auch an personenbezogene Gesundheitsdaten ohne unsere Zustimmung herankommen kann, um Produkte zu entwickeln und zu verbessern. Oder vielleicht als letztes Thema das Thema Chatkontrolle, wo es darum geht, dass Frau von der Leyen, die ja selbst ihre SMS-Chats mit dem Pfizer-Chef geheim hält, wo sie an allen Vergaberegeln vorbei Impfstoff da geordert hat, dass sie aber möchte, dass die Chats von der kompletten Bevölkerung durchleuchtet werden auf Anzeichen von illegalen Inhalten. Also quasi das Ende des digitalen Briefgeheimnisses, so wie wenn das Postamt alle Briefe öffnen würde auf der Suche nach möglicherweise illegalen Inhalten. Und von dieser Art und Weise gab es serienweise Vorschläge und Vorstöße aus der EU-Kommission. Und dazu gehört natürlich auch der Bereich finanzielle Privatsphäre, wobei man schon vorher sehr weit gegangen ist zur Bekämpfung der Geldwäsche. Da gibt es eigentlich eine Art Sondergesetzgebung, dass es im Grunde genommen keine Unschuldsvermutung mehr gibt, dass im Grunde genommen den Bürgerinnen und Bürgern mit einem generellen Misstrauen gegenübergetreten wird, dass private Finanzen oder das Interesse daran, auch bestimmte finanzielle Transaktionen, die mit Gesundheit zusammenhängen, mit Religion, mit Sexualität, dass man sowas überhaupt privat halten möchte, das scheint nichts zu wiegen gegenüber dem Ziel, gegen Missbrauch und Straftäter hier kämpfen zu wollen. Und da gerät vieles aus den Fugen.
Das sind natürlich alles riesengroße Themen, also Chatkontrolle, Finanzkontrolle, ganz, wenn wir nochmal auf dem Top-Level bleiben, was ist die Motivation? Ist es wirklich politische Kontrolle? Ist es die Möglichkeit, für Konzerne Daten zu öffnen, um Geld zu machen, oder ist es tatsächlich eine Kombination?
Ganz oft geht es tatsächlich darum, Geld zu verdienen, weil man hofft, mit den Daten der Bürger quasi Produkte entwickeln zu können. Gerade bei den Social-Media-Plattformen ist es ja so, dass die quasi im Zeitalter des Überwachungskapitalismus unsere komplette Online-Nutzung und unser ganzes Online-Nutzungsverhalten auswerten und daraus Schlüsse ableiten, mit deren Hilfe sie unsere Persönlichkeit im Grunde genommen genauer kennen als unsere Lebensgefährten oder sogar wir selbst, Studien zufolge. Sie können dann Rückschlüsse auf zukünftiges Verhalten ableiten. Und all das wird genutzt, erstens, um Werbung sehr gezielt zu platzieren, die uns erreicht, durchaus auch politische Werbung, was dann Wahlen und Abstimmung beeinflussen kann. Und zweitens werden diese Kenntnisse genutzt, um in der Timeline uns Inhalte anzuzeigen, die polarisieren und uns möglichst lange online halten, um viel Werbung verkaufen zu können. Also das ist ein Beispiel für eine eindeutig kommerzielle Motivation, wo die EU übrigens nicht eingeschritten ist, obwohl sie mit dem Digital Services Act die Gelegenheit gehabt hätte, gegen Überwachungswerbung vorzugehen, hat man das nicht getan. Und es gibt aber auch Fälle, wo es ganz klar darum geht, dass der Staat seine Bürgerinnen und Bürger kontrollieren möchte. Und gerade bei dem Vorstoß zur Chatkontrolle ist es so, dass eigentlich den Geheimdiensten und internationalen Strafverfolgern sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von persönlichen Nachrichten schon immer ein Dorn im Auge gewesen ist und man immer unter verschiedensten Vorwänden wieder versucht hat, Verschlüsselung anzugreifen und abhörbar zu machen. Und der neueste Vorstoß ist jetzt die sogenannte Chat-Kontrolle. Da ist dann eben der Aufhänger Sexuelle Gewalt gegen Kinder ist jetzt das der aktuelle Anlass oder Vorwand. Und mit dieser Begründung möchte man im Grunde genommen sichere Verschlüsselung durchbrechen, unterwandern, alle privaten Smartphones zu Scannern machen. Und wenn das gelingen sollte, ist es natürlich nur der erste Präzedenzfall, dieses Beispiel Missbrauchsmaterial. Natürlich werden sofort die Rufe laut werden, dass auch gegen Terrorismus, gegen Urheberrechtsverstöße oder zur politischen Überwachung auch einzusetzen. Und dann ist natürlich jegliches Vertrauen in sichere Kommunikation und Verschlüsselung dahin. Deswegen denke ich, dass hier zwei Motivationen zusammenkommen. Die finanzielle Motivation und zum anderen diese staatliche Kontroll- und Überwachungsmotivation, wo man quasi den Bürgerinnen und Bürgern mit einem generellen Misstrauen gegenübertritt. Das halte ich deswegen für gefährlich, weil wenn es so wäre, dass der möglichst starke und allwissende Staat der sicherste Staat wäre, dann müssten wir ja eigentlich in Staaten wie China oder Russland oder vielleicht auch Großbritannien mit seinen Kameras an jeder Straßenecke eigentlich sicherer leben oder am sichersten. Tatsächlich ist es aber so, dass wir eher in Staaten, die die Freiheitsrechte gut schützen in Europa, tatsächlich eher geringere Verbrechensquoten haben als in Staaten, die ausufernd überwachen. Und natürlich ist man in Diktaturen sowieso der Staatswillkür ausgeliefert. Und vor dem Hintergrund es ist es, glaube ich, sehr gefährlich, dass bei Sicherheitspolitikern die Meinung vorherrscht, je stärker der Staat ist, je mehr er weiß über die Bürger, desto sicherer würden wir leben. Aus meiner Sicht ist das Gegenteil der Fall. Es ist ein wirklich wichtiger Teil unserer Sicherheit, dass wir auch vor dem Staat und vor den Überwachern sicher sind. Wenn man sehr viel über Bürger weiß, hat man im Grunde genommen jeden in der Hand und kann im Grunde genommen jeden manipulieren. Und wir haben gesehen bei dem Skandal um den Einsatz von Spyware, auch durch europäische Regierungen, wie leicht das missbraucht werden kann, um gegen kritische Journalisten oder auch die Opposition überhaupt oder kritische Strafverfolger, Anwälte und so weiter quasi vorzugehen mit Hilfe solchen Methoden.
Also, was Sie da beschreiben mit der Chatkontrolle, ist im Grunde nichts anderes als ein kompletter Hightech-Überwachungsstaat, der einfach überall mitliest bei allem, was wir tun. Was ja zum Beispiel in China, soweit ich das weiß, ich bin jetzt kein Experte, aber da gibt's ja dann das, dass wenn man die falschen Wörter verwendet, da verschwinden einfach die Messages und solche Geschichten.
Genau, der einzige Staat, wo sowas existiert wie eine flächendeckende Chatkontrolle, ist tatsächlich China. Und da wird es dann eben nicht zur Suche nach Straftaten eingesetzt, sondern auch zur Suche nach politischer Kritik, wenn man sich lustig macht über die Staatsführung, wenn man irgendwo über die Studentenproteste, Tiananmen Square, Demokratiebewegung spricht. Das wird natürlich sofort angezeigt und zensiert.
Das erinnert mich, oder schockierenderweise erinnert mich das an eine Meldung aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor ein paar Jahren, als das mit dem digitalen Euro losging. Eine der ersten Adressen, bei denen sich die Bundesbank Inspiration geholt hat, war natürlich die chinesische Volksbank, also die kommunistische Staatsbank, die das schon versucht auch umzusetzen. Und zwar nicht die Bundesbank, nicht nur die EZB, sondern tatsächlich die Deutsche Bundesbank.
Also ich denke, der digitale Euro, wenn man den Namen ernst nehmen würde und sagen würde, wir wollen tatsächlich eine digitale Währung einführen, dann wäre der eigentlich längst überfällig. Weil wir haben ja bei Bezahlungen im Internet eigentlich kaum eine Möglichkeit, wirklich privat so zu bezahlen, so vertraulich, wie das mit Bargeld möglich ist, wo eben keine Nachverfolgung stattfindet, welche Filme ich mir im Internet angeschaut habe zum Beispiel. Und bisher kann ich dann nur per Banküberweisung, Kreditkarte und so weiter zahlen, PayPal, alles wird überwacht und nachverfolgt, während im Laden kann ich bar zahlen und das ist dann perfekt privat. Also wenn man sagen würde, wir wollen einen digitalen Euro einführen, der die besten Eigenschaften des Bargeldes quasi in das digitale Zeitalter bringt, dann wäre ich sofort ein Befürworter dieses Plans. Tatsächlich ist es aber gar nicht vorgesehen, sondern umgekehrt soll mit Hilfe des digitalen Euros ein Maß an Überwachung und Kontrolle über unsere Finanzen eingeführt werden, wie das eigentlich bei Bargeld völlig undenkbar ist. Da soll gedeckelt werden, wie viel Geld ich überhaupt besitzen darf, wie viel Geld ich aufladen darf. Jede Transaktion, die nicht direkt von Gerät zu Gerät jetzt offline stattfindet, also jede Transaktion über das Internet und sei es auch nur in Höhe von einem Euro, soll kontenbasiert erfolgen, aufgezeichnet werden und dann auch direkt nachverfolgbar sein. Das heißt, dass man völlig betragsunabhängig intolerant ist und keine Rücksicht darauf nimmt, dass wir ein berechtigtes Interesse haben, auch unser Privatleben in finanzieller Hinsicht führen zu dürfen. Ich habe im Gesetzgebungsverfahren um den digitalen Euro den Vorschlag gemacht, dass man die Technologie, die vorgeschlagen wird, um offline, also von Gerät zu Gerät, zumindest innerhalb bestimmter Grenzen noch genauso privat und anonym zahlen zu können wie mit Bargeld, dass man diese Technologie auch für Online-Zahlungen zulässt, was ohne weiteres möglich wäre technisch. Mhm. Ist aber von der Mehrheit abgelehnt worden, unter anderem mit Begründungen wie, dann könnte das ja benutzt werden, um für illegale Aktivitäten zu zahlen oder für Straftäter. Das heißt, die Angst vor Missbrauch ist im Grunde genommen so groß, dass selbst den 99,9% rechtschaffenden Bürgern keine Freiheit, keine Privatsphäre mehr zugestanden wird. Und wenn der digitale Euro so ausgestaltet wird als Überwachungs- und Kontrollinstrument, dann brauchen wir ihn nicht.
Wie Sie gesagt haben auch am Anfang, weil es um die wirtschaftlichen Interessen geht, ist ja eine gewisse Ironie auch dahinter, wenn man den Staat so aufbläht und derartige Überwachung einführt, dann wird das natürlich ultimativ auch wirtschaftlich nicht funktionieren, weil die Wirtschaft ja auch drunter leiden wird, wenn sie auch, da wird ja nicht nur der Bürger überwacht, sondern auch die einzelne Firma und so weiter. Ne? Also wer will denn dann noch in Europa leben und arbeiten, wenn das so aussieht?
Ja, ich glaube, das wird auch zu wenig verstanden von der Politik, dass das Vertrauen ineinander, also eine Gesellschaft, die quasi einander vertraut, wo die Menschen zusammenarbeiten, dass das auch ganz wichtig ist für unsere Zukunft, für unsere gesellschaftliche Entwicklung, aber auch für unsere wirtschaftliche Entwicklung. Das alles braucht Vertrauen. Und wenn man nur noch Politik macht aus einer Warte des Misstrauens und der Angst heraus, dann ist das gefährlich für die Zukunft unserer Gesellschaft, weil man quasi das Fundament der Gesellschaft, und das ist eben Vertrauen ineinander, Zusammenarbeit, Zusammenhalt, weil man das quasi angreift durch diese allgegenwärtige Angst und Misstrauen. So funktionieren Menschen nicht und so können wir auch langfristig nicht gut und glücklich miteinander zusammenarbeiten. Deswegen bin ich ein Verfechter eines Grundvertrauens, natürlich keine Naivität, aber im Grunde genommen müssen wir erstmal einander Vertrauen gegenüberbringen. Das ist auch in den allermeisten Fällen gerechtfertigt. Es gibt immer Missbrauch, wird es aber auch immer geben. Gegen den muss man gezielt vorgehen und nicht, indem man die Freiheiten aller nimmt und zerstört.
Was hat es jetzt konkret auf sich mit diesem Beschluss eines EU-Komitees bezüglich Bargeldobergrenzen, anonymen Bitcoin-Zahlungen und so weiter? Da, ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht. Sie haben das gepostet am 21. März, aber was ist da passiert oder wo stehen wir da?
Ja, die EU befindet sich jetzt eben im Kampf gegen Kryptowährungen, zumindest soweit sie anonym einsetzbar sind, und hat schon im vergangenen Jahr Beschlüsse getroffen, die im Grunde genommen darauf abzielen, dass wenn ich einen Wallet-Anbieter nutze, also nicht jetzt meinen eigenen persönlichen Wallet auf meinem Gerät betreibe, sondern einen von den Anbietern nutze, die es dann eben auch ermöglichen, dann Kryptowährungen zu versenden oder umzuwandeln und so weiter und so fort. Also wenn ich einen sogenannten Hosted Wallet nutze, dann darf ich das nicht mehr anonym tun. Auch wieder völlig unabhängig von der Höhe des Betrages. Es ist ausdrücklich jetzt in der neuen Gesetzgebung, die jetzt kurz vor dem endgültigen Abschluss steht, der neuen Anti-Geldwäsche-Verordnung, ist auch ausdrücklich nochmal festgehalten, es ist verboten für diese Krypto-Wallet-Hoster, ist verboten, das anonym zu tun, das anonym anzubieten, eine solche Verwahrung. Und das bedeutet im Grunde genommen eine massive Diskriminierung gegenüber anderen Bezahlungsarten. Bargeld kann ich anonym besitzen und verwenden bisher. Und selbst wenn es darum geht, dass ich zum Beispiel eine Einzahlung auf ein Bankkonto mache, selbst da gibt es eine Wertgrenze von 1.000 Euro, wo man sagt, unter dieser Grenze müssen die Banken nicht unbedingt identifizieren. Also sie dürfen tatsächlich auch anonyme Einzahlungen bis zu einem bestimmten Betrag annehmen. Aber selbst solche Grenzen werden bei Kryptowährungen nicht akzeptiert. Da will man schon minimalste Beträge nachverfolgen können, mit der Begründung, man könnte sonst Transaktionen aufsplitten. Ja, das ist dann quasi die Begründung des Missbrauchs. Tatsächlich ist es aber so, nach den Studien, die ich kenne, dass eigentlich jetzt Kryptowährungen nicht jetzt in sehr großem Ausmaß für Geldwäsche oder gar zur Terrorismusfinanzierung eingesetzt werden. Also das ist wohl eher selten der Fall. Zum anderen ist es so, dass die Strafverfolger ja auch kriminelle Transaktionen oft heute schon aufdecken können, weil gerade bei Bitcoin ist es ja so, dass da auch eine große Nachverfolgbarkeit gegeben ist sowieso. Und vor dem Hintergrund hat man immer wieder auch illegale Operationen aufgedeckt und verfolgen können, auch ohne solche Totalverbote von Anonymität. Und vor dem Hintergrund kritisiere ich, dass da überhaupt kein Raum für berechtigte Privatsphäre bleibt. Und ein Beispiel, was ich genannt habe, ist, als Alexei Nawalny, der russische Dissident, noch am Leben war, haben wir mit seinem Team gesprochen und die haben uns berichtet, dass eben auch Spenden in Kryptowährungen immer wichtiger eigentlich werden, weil natürlich diese Bewegung gegen Putin eben vom Finanzsystem abgeschnitten wird. Ja, das ist klar. Keiner traut sich natürlich auch, da offiziell hin zu spenden, wenn die Konsequenz ist, dass man irgendwie im Gefängnis landen kann. Und vor dem Hintergrund ist es zum Beispiel für solche Bewegungen in autoritären Staaten essentiell, eben auch anonyme Spenden annehmen zu können. Aber ein anderes Beispiel ist zum Beispiel auch WikiLeaks. Als die Staatsverbrechen in den USA aufgedeckt hatten, haben die großen US-amerikanischen Kreditkartengesellschaften quasi Spenden an WikiLeaks oder an den Verein, der das gemanagt hat, abgeschnitten. Und auch in dieser Situation war es natürlich nur über andere Kanäle möglich, dann WikiLeaks noch zu unterstützen. Und wenn man das tun will, ohne Angst haben zu müssen, deswegen impliziert zu werden oder verfolgt zu werden. Gerade bei WikiLeaks war es ja so, dass Menschen, die da mitgearbeitet haben, dann auch das Ziel von amerikanischen Maßnahmen geworden sind. In all solchen Fällen kann es tatsächlich legitimes Bedürfnis sein, auch zu politischen Zwecken, eben auch anonym unterstützen zu können, solche für einen in gewissem Maße. Und wenn das komplett entfällt, wird sich das eben auch auswirken auf die Arbeit von solchen Organisationen, die im Grunde genommen für unsere Rechte, für unsere Menschenrechte eintreten. Wenn die nicht mehr geschützt, unterstützt werden können, kann es dazu führen, dass ihre finanziellen Grundlagen einbrechen.
Was Bitcoin wirklich bringt, das weiß man erst, wenn man seine Bitcoin selbst hält, wenn man seine Keys sicher in der Hand hat. Und am besten geht das mit der Bitbox O2 von Shift Crypto. Die kommt aus der Schweiz, die ist Open Source, die hat eine simple, schlichte Software, die wirklich gut funktioniert. Die verwende ich persönlich auch fast jeden Tag und sehr gerne. Habe ein echt gutes Gefühl dabei und das solltet ihr euch auch holen. Und zwar mit dem Code, was Bitcoin bringt, um 5% vergünstigt bei bitbox.swiss mit dem Code, was Bitcoin bringt, die Bitbox O2 Hardware Wallet.
Damals, als das mit WikiLeaks passiert ist, hat der Satoshi Nakamoto, der Erfinder von Bitcoin, selbst darum gebeten, nicht Bitcoin zu verwenden, weil es damals noch zu jung war und auch angreifbar gewesen wäre durch die Staaten. Heute ist es zumindest das System, der berühmte Energieverbrauch, so hoch, dass es schwierig ist, selbst für staatliche Akteure dagegen vorzugehen, außer eben über die genannten Wege. Sehen Sie in Bitcoin eine Technologie, die helfen kann bei diesem digitalen Freiheitskampf, wenn man das jetzt mal so nennen möchte?
Also ich bin erstmal kein Bitcoin oder überhaupt Kryptowährungsspezialist und besitze es auch selber gar nicht. Ich bin aber der Meinung, dass es durchaus wichtig ist, dass wir im Internet digitale Währungen haben, weil sie eben so eine Art digitales Bargeld sind. Und Bitcoin selber ist jetzt nicht gerade anonym ausgestaltet, jetzt anders als Privacy Coins, aber es gibt da auch Tools, um dann die Anonymität zu erhöhen. Deswegen kann ich mich zu den konkreten Währungen gar nicht äußern. Aber ich finde, es ist legitim, solche dezentralen Währungssysteme auch benutzen zu können. Ich finde es auch richtig, dass das regulatorisch in gewisse Bahnen gelenkt wird, aber dass man total das Recht auf Anonymität zerstört, und zwar in einem Maße, wie es bei Bargeld nie denkbar gewesen ist. Das kritisiere ich scharf, auch wenn ich, wie gesagt, selber gar nicht betroffen bin. Aber ich glaube, dass unsere finanzielle Privatsphäre eben auch ein wichtiger Teil unserer Freiheit ist. Und wenn unsere Finanzen total kontrolliert werden, wenn wir immer im Hinterkopf haben, ich muss mich vielleicht dafür rechtfertigen, was ich wann gekauft oder wen ich wann unterstützt habe, dann kann ich im Grunde genommen nicht mehr frei darüber entscheiden, was nehme ich in Anspruch. Wenn das zum Beispiel Rückschlüsse auf Vorlieben, auf Krankheiten zulässt, auf Dinge, die mit Stigmata verbunden sind, das beschneidet unsere Freiheit. Und vor dem Hintergrund bin ich gegen diese exzessive Regulierung, wo quasi versucht wird, aus den Dienstleistern so eine Art Banken zu machen. Zum Glück hat sich ja nicht durchgesetzt, dass man auch noch versuchen wollte, die persönlichen Wallets jetzt unter Kontrolle zu bringen oder sogar Transaktionen irgendwie zu verbieten über persönliche Wallets. Ja, es gab tatsächlich Überlegungen in der Hinsicht im Gesetzgebungsverfahren, aber da hat man dann irgendwo wohl auch verstanden, dass es total unrealistisch ist. Trotzdem ist meine Sorge, dass wenn ich zahlen möchte mit Kryptowährung, dann wird das eben in den allermeisten Fällen an ein Hosted Wallet sein, ja, weil die Unternehmen, die da Zahlungen in diesen Währungen entgegennehmen, werden wohl nicht immer selbst ihre Wallets betreiben, sondern da eben oft auch Anbieter damit beauftragen. Und in dem Moment muss ich mich vor so einer Zahlung identifizieren nach den neuen Regeln. Das heißt, ich kann dann auch bei Gelegenheitskäufen und selbst bei geringsten Beträgen, es wird Anonymität an der Stelle unmöglich. Und das kann schon zum Beispiel betreffen, dass ich mir irgendwie einen Film ansehen möchte, dafür dann digital bezahle. Und wen geht das an? Wen interessiert das? Welche Informationen ich mir im Internet beziehen möchte?
Und das ist jetzt schon durch? Also das kommt? Darauf können wir uns schon vorbereiten?
Ja, also mit dem Gesetzespaket im letzten Jahr ist im Grunde genommen schon beschlossen worden, dass die Transfers von Kryptowährungen, wenn ein Anbieter involviert ist, nicht anonym zulässig sind. Und die mit der Geldwäscheverordnung, die jetzt im Ende des Monats final beschlossen werden soll, ist es auch nochmal ganz glasklar festgelegt, keine anonyme Verwahrung von Kryptowährungen. Es gibt eine Übergangsfrist, das heißt, sie tritt dann eben nach 3 Jahren in Kraft wirklich, ja. Und es gibt natürlich auch Umgehungsmöglichkeiten. Wenn Sie jetzt Anbieter in Drittstaaten verwenden, kommt es dann darauf an, ob die EU da irgendeine Handhabe hat, irgendeinen Hebel, ob die irgendein offizielles Business auch in der EU haben. Es wird wahrscheinlich auch Anbieter geben, die sich einfach gar nicht an die EU-Regeln halten. Ja, das kann möglich sein. Aber die Luft wird dünner, es wird immer schwieriger, hier dann legitime Anonymität noch gewährleisten zu können.
Es ist das eine, sind sozusagen die grundsätzlichen Dinge. Ich meine, selbst als Unternehmen muss man sich ja dann die Gedanken darüber machen, ob man in diesen, also Sie haben ja vorher erwähnt, die Kontrolle, die Chat-Kontrolle, das ist also klassischer Überwachungsstaat über die Kommunikation. Da muss man sich dann überlegen, wem sage ich was? Also als würden wir in der Sowjetunion leben. Und das Zweite ist dann schon die finanzielle Kontrolle, die in dieser Form ja früher gar nicht möglich war, quasi in den Horrorbeispielen der Vergangenheit. Das würde ja die Gesellschaft und die Wirtschaft komplett lahmlegen. Also da würde ja gar nichts mehr passieren. Das ist wirklich vollkommener Wahnsinn, was Sie da beschreiben.
Man will im Grunde genommen alle Finanzflüsse nachvollziehbar machen nachverfolgbar. Ich glaube nicht, dass es entscheidend gegen die organisierte Kriminalität beitragen wird, zumal die, wie gesagt, auch schwerpunktmäßig gar nicht jetzt auf die Kryptowährung zu setzen scheinen. Aber ich glaube, man sieht auch bei der Regulierung des Bargeldes, worauf man im Grunde genommen letzten Endes hinaus will. Das Bargeld ist da ein Dorn im Auge, weil es eben Anonymität noch gewährleistet. Und jetzt die neuen Regeln, die jetzt Ende April beschlossen werden sollen, besagen, im geschäftlichen Verkehr darf ich gar nicht mehr über 10.000 Euro in bar bezahlen. Finde ich hochbedenklich, weil Umfragen zeigen, dass etwa 10% der Bürgerinnen und Bürger durchaus auch in größeren Größenordnungen Barzahlungen leisten. Zum Beispiel, ich kaufe mir ein neues Fahrzeug oder meinetwegen auch ein gebrauchtes Fahrzeug beim Händler. Ja, da kann es ja schon sein, dass ich mal sowas auch in bar zahlen möchte. Und die zweite Regel, die neu eingeführt werden soll, ist, dass bei Barzahlungen über 3.000 Euro im geschäftlichen Verkehr muss eine Identifizierung vorgenommen werden. Das heißt, wieder Beispiel Gebrauchtwagenkauf. Wenn ich jetzt eben für 5.000 Euro einen Gebrauchtwagen kaufe, muss dann der Händler mich identifizieren und meinen Ausweis aufnehmen. Okay, bei Gebrauchtwagen ist es natürlich eh so, dass durch die Zulassung man nachverfolgbar ist. Aber es ist ja auch denkbar, Antiquitätenhandel oder wie auch immer. Gibt es ja viele Bereiche auch, wo es nicht nötig wäre, dann den Käufer zu identifizieren. Und diese neuen Grenzen und Deckel zeigen natürlich, dass das Korsett immer enger gezogen werden soll, dass man quasi hier so eine Art Krieg gegen das Bargeld führt und quasi dahin will, wo einige skandinavischen Staaten schon heute sind, dass man im Grunde genommen nur noch mit Karte überhaupt bezahlen kann. also anonyme Zahlungen, Transaktionen faktisch eigentlich nicht mehr möglich sind. Und das halte ich deswegen für gefährlich, weil wir dadurch in eine enorme Abhängigkeit vom Bankensystem geraten, was ja alles andere als stabil und vertrauenswürdig ist, was es aber vor allem auch ermöglicht, uns jederzeit von der Geldversorgung abzuschneiden, eine Karte zu sperren, da willkürlich. Und was ja auch bekannt ist, dass zeitweise Negativzinsen im Gespräch waren. Das heißt, ich muss noch dafür bezahlen, dass die Bank irgendwie mein Geld verwahrt und aufbewahrt. Also aus meiner Sicht ein ganz gefährlicher Krieg gegen das Bargeld, was es ja wirklich schon seit Jahrtausenden gibt. Ja, die Idee Bargeld, Münzen, ist schon so alt und eine solche Grundlage eigentlich unseres Wirtschaftssystems, die immer sehr einfach war und auch sehr privatsphärenfreundlich. Und die wird jetzt hier im Grunde genommen unterminiert und schrittweise abgebaut. Und ich bin nicht sicher, ob alle die Dimension dessen und die Auswirkungen dessen letzten Endes verstanden haben. Ich glaube, es gibt so ein allgemeines, diffuses Misstrauen in das Finanzsystem, das ja. Aber wenn man das nicht ernst nimmt, dann glaube ich, werden die Leute irgendwann komplett vielleicht in Panik geraten. Und das ist natürlich eine Gefahr für die Gesamtstabilität.
Ich glaube, diese diffuse Gefahr, das ist ein wichtiges Thema. Also Österreich ist 1995 der EU beigetreten und es ist eigentlich seit bis heute so, dass niemand wirklich mitbekommt, was in Brüssel passiert. Also das ist dann extrem abstrakt und die Dinge, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, wenn die jetzt in Wien passieren würden oder vielleicht in Berlin passieren würden, dann wäre das ein riesiges Thema und dann würden sich alle drauf stürzen. Und jetzt kommt das aus Brüssel und irgendwie habe ich den Eindruck, es wird nicht wahrgenommen. Ich meine, alleine die Chatkontrolle, ich meine, in der DDR wurden die Briefe aufgedampft, berühmterweise. Da haben da die Stasi mitgelesen und das ist dann das digitale Äquivalent davon, aber irgendwie scheint es keinen zu jucken. Und ich bin, also wer interessiert sich denn? Wer kämpft denn quasi für unsere Rechte? Und vor allem auch, haben wir ja, es sind ja Jurist, haben wir nicht irgendwo Rechte auf Privatsphäre oder gibt es die einfach nicht und kann man die einfach ignorieren?
Also zunächst mal ist es wichtig, dass wir auf politischer Ebene, also bevor die Gesetze beschlossen wurden, Einfluss nehmen und kämpfen, weil die letzte Korrektur, es gibt ja keine direkte Demokratie auf EU-Ebene, ne? Und deswegen ist die letzte Korrekturmöglichkeit eigentlich vor Gericht. Aber die Gerichte sehen sich natürlich auch dieser Flut an Überwachungsgesetzen konfrontiert und werden natürlich nur in Einzelfällen die schlimmsten Auswüchse dann korrigieren und kritisieren, wie man zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung tatsächlich gekippt hat, aber dann auch gleich wieder Einschränkungen gemacht hat, um sie in bestimmtem Maße dann doch wieder einzuführen. Und so ist es auch wahrscheinlich nach Ansicht aller Experten, dass diese Pläne zur Chatkontrolle so keine Chance vor Gericht hätten. Aber wenn der Gerichtshof sie zurückschneiden würde, würde das natürlich nur die nächste Runde einläuten, wo man dann wieder versucht, doch noch zum gleichen Ziel auf Umwegen zu gelangen. Und vor dem Hintergrund, ich bin zwar selbst Jurist und ich bin auch sehr aktiv vor Gericht. Ich klage unter anderem gegen die Chat-Kontrolle, die im Moment ja freiwillig durch einige US-Unternehmen eingesetzt wird. Aber ich kann sagen, diese Gerichtsverfahren dauern Jahre. Man weiß nicht, wie es im Endeffekt ausgeht. Und selbst wenn man gewinnt, wird nur die nächste Gesetzgebungsrunde quasi dann dadurch eingeläutet. Deswegen ist meine Überzeugung, wir müssen politisch versuchen, uns da entgegenzustemmen. Und da ist die Ausgangssituation sehr unterschiedlich. Jetzt beim Thema Bargeldbeschränkungen, Beschränkung von Kryptotransaktionen, da war ich fast allein auf weiter Flur, dass ich dagegen gestimmt habe. Das kann man an einer Hand abzählen oder an zwei Händen, wie wenig Leute dagegen gestimmt haben. Aber bei der Chatkontrolle ist es uns zum Beispiel gelungen, im Zusammenhang auch mit einer massiven Kampagne der Zivilgesellschaft, von Wissenschaftlern, auch der Wirtschaft, tatsächlich im Europäischen Parlament eigentlich einen Konsens zwischen links und rechts herzustellen, dass das Parlament eigentlich übergreifend keine flächendeckende Chatkontrolle will, dass Verschlüsselung geschützt und ausgenommen werden soll. Also da ist es tatsächlich mal gelungen, die Meinungshoheit zu erobern. Man muss aber sehen, es ist schwierig, weil, wie Sie sagen, was in Brüssel passiert, läuft vielerorts unter dem Radar, wird nicht so berichtet oder wahrgenommen. Vor allem zu dem Zeitpunkt, wo es entscheidend wäre, wo man noch Einfluss nehmen kann. Da ist alles noch so weit weg, dass sehr wenig darüber berichtet wird. Und wenn, dann kriegen Sie vielleicht eine Diskussion in Gang in Österreich oder vielleicht auch in Deutschland. Das reicht nicht. Sie brauchen Mehrheiten in Europa. Und da braucht man wirklich eine konzertierte Aktion und Kraftanstrengung, wie wir sie bei der Chatkontrolle hatten, um dann wirklich genug Staaten zu mobilisieren, um eine sogenannte Sperrminorität auszulösen, also um quasi ein Vorhaben auszubremsen und zu stoppen. Das gelingt eigentlich nur eher selten. Und es liegt auch ein bisschen daran, dass wir keine europäische Öffentlichkeit haben, also sehr wenige Journalistinnen und Journalisten, die wirklich EU-Angelegenheiten abdecken, und die erzählen mir dann, ja, wir sind in der EU für alles zuständig, wir müssen dann die Bauern abdecken und den Gipfel und Ukraine und so weiter. Ja. Dann haben die natürlich für solche Spezialthemen, wo man recherchieren müsste, eben auch sehr wenig Zeit und Kapazitäten. Und deswegen ist es wichtig, dass es eben auch Abgeordnete und Parteien gibt, die dann Alarm schlagen, die Öffentlichkeit aufmerksam machen. Das habe ich versucht mit meinem Tweet, den Sie angesprochen haben, zu tun, durchaus auch plakativ. Aber das hat tatsächlich für viel Aufmerksamkeit und Furore gesorgt, weil vielen nicht klar war, was es wirklich bedeutet und was da eigentlich drinsteht.
Da ist das Ding. Die absoluten Legenden von Coinfinity haben den Affiliate-Code rübergeschoben. Mit was Bitcoin bringt, in einem Wort, spart ihr euch jetzt 21% der Gebühren bei Coinfinity für die ersten 6 Monate für Sparplan, Kauf und sonstige Stack-Bedürfnisse. Coinfinity feiert im Jahr 2024 das 10-jährige Bestehen, und das gilt es zu feiern. Die Community von Was Bitcoin bringt ist die erste, die so einen Code erhält. Das Angebot gilt natürlich auch für bestehende Kunden, und für Neukunden ist es der perfekte Grund, von eurem alten, verstaubten, langweiligen Bitcoin-Broker zu einem echten, orangen Helden zu wechseln. Zu Coinfinity. Die Website ist coinfinity.co. Die App gibt es in allen gängigen App-Stores. Happy Birthday, Coinfinity, und euch wünsche ich viel Spaß beim Stacken. Egal ob im Wohn- oder im Schlafzimmer, egal ob im Büro oder in der Industriehalle, eine Bitcoin-Heizung, die zahlt sich immer aus, und 21 Energy hat jetzt die allerneuesten Geräte für euch. Für zu Hause oder für die Industrie. Der Ofen Pro zum Beispiel, kleiner als je zuvor, effizienter als je zuvor, die neueste Bitcoin-Mining-Technik verbaut und dabei flüsterleise. Geht auf 21energy.com und seht euch die Produkte an. Mit Was Bitcoin bringt, in einem Wort, gibt es 5% Rabatt. Und das gilt auch, wenn man einfach nur einen Miner kaufen möchte, denn auch die hat 21 Energy im Programm. 21energy.com, und auf der Website gibt es auch einen neuen Rechner für deine Heizkosten. Sie haben ja auch Tweets zum Beispiel zum Thema Vorratsdatenspeicherung, auch noch so ein Thema. Jetzt haben wir Chatkontrolle, Finanzkontrolle, Vorratsdatenspeicherung. Also offenbar wird ja von allen Seiten versucht, das Netz enger zu ziehen. Das genaue Gegenteil von dem, was ich mir von der EU wünschen würde. Also es geht ja eigentlich, soll es ja um die Wahrung unserer Freiheitsrechte gehen und nicht um deren Abschaffung. Aber meine Frage ist eigentlich, was ist denn Ihre Befürchtung, wo wir da hingehen? Weil ich möchte jetzt zwei Dinge wissen. A, muss Österreich austreten? Oder B, muss ich raus aus der EU? Weil ich weiß ja nicht, ob diese Dinge noch irgendwie aufzuhalten sind.
Ja, also zunächst mal will ich der Ausgewogenheit halber ein paar Beispiele nennen, wo die EU auch im Sinne der Grundrechte und der Bürgerrechte tätig geworden ist. Zum einen war ich eigentlich sehr stolz auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Vorratsdatenspeicherung, weil die in einer Grundsätzlichkeit gesagt haben, es geht nicht an, alle Kontakte und Bewegungen der kompletten Bevölkerung zu erfassen. Wie sie selbst in Karlsruhe, selbst beim Bundesverfassungsgericht nicht zu finden war. Dort hat man der Vorratsdatenspeicherung keine klare Absage erteilt, in Luxemburg aber wohl. Und da war ich schon stolz darauf, dass in Europa die Grundrechte doch so hoch gehalten werden, wirklich ein weltweit führendes Urteil. Und zum anderen, dort, wo wirklich Demokratie und Pressefreiheit unter Beschuss sind, und das war lange Zeit in Polen der Fall, das ist aber in Ungarn vor allem der Fall, wo eine Art Gleichschaltung stattfindet, Krieg gegen Zivilgesellschaft und so weiter, zum gewissen Grade auch in Italien der Fall, also dort, wo die Rechtsstaatlichkeit grundlegend in Gefahr ist, da gibt es dann doch Fälle, wo die EU sich irgendwie bequemt, mal Konsequenzen zu ziehen, zu fordern, bis hin zum Einfrieren von Geldern. Und das sind Fälle, wo tatsächlich es gut ist, dass wir die EU haben, weil sie eben diese Möglichkeit hat, Druck zu machen, auch notfalls durch Einfrieren von Geldern im Sinne der Rechtsstaatlichkeit. Aber das funktioniert natürlich nur dort, wo quasi man gegen einzelne Ausreißer vorgeht. Es funktioniert dort nicht, wo quasi der komplette Mainstream oder gar die ganze EU Bürgerrechte angreift, wo der sicherheitspolitische Diskurs einer ist, dass Freiheit als Gefahr gesehen wird und Kontrolle und Überwachung als wünschenswerte Sicherheit, so im Sinne der DDR-Staatssicherheit, um das zu sagen. Ja, in dem Bereichen versagen die politischen Mechanismen. Da bin ich der Meinung, und das sieht auch meine Partei so, dass wir als Korrektiv dringend Elemente direkter Demokratie auf EU-Ebene brauchen. Das heißt, dass die Bürgerinnen und Bürger das Recht bekommen müssen, wo man jetzt mit 1 Million Unterschriften europäische Bürgerinitiative anstoßen kann, die aber dann völlig versandet und folgenlos bleibt, dass man dann die Möglichkeit bekommen müsste, wirklich eine Volksabstimmung darüber zu beantragen und dann auch verbindlich darüber zu entscheiden, dass etwas passieren soll in der EU oder dass etwas nicht passieren soll, dass eine bestimmte Gesetzgebung gestoppt werden muss. Das ist aus meiner Sicht...
Wie in der Schweiz wäre das dann, ne?
Ähnlich wie in der Schweiz, genau. Aber in, nehmen Sie mein Heimatland in Deutschland, da gibt es ja durchaus auch auf Ebene der Bundesländer diese Volksentscheide und Referenten haben sich da durchaus ja auch bewährt. Also ich glaube, das wäre ein ganz wichtiges Korrektiv, weil wir in der EU das Problem haben, dass Politik halt sehr oft eher im Interesse der Reichen und der Mächtigen gemacht wird, als im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Bürgerinnen und Bürger haben sehr wenig Einfluss. Sie verstehen meist schon nicht, was da passiert. Und man hat in Brüssel einen sehr starken Lobbyismus, sehr starke Einflussnahme von Seiten der Wirtschaft oder der Wohlhabenden, aber auch von Seiten der nationalen Behörden und nationalen Strafverfolgungsbehörden. Und deswegen haben wir eine Politik, die im Grunde genommen von den Interessen her verzerrt ist und auch schon ein Stück weit abgekoppelt ist von dem, was Bürgerinnen und Bürger wollen. Es wird ja oft kritisiert, dass die EU so eine Art Elitenprojekt sei. Und das war sicherlich lange Zeit auch so gewesen. Und man hat aber auch nicht gelernt daraus, zum Beispiel aus Entwicklungen wie dem Brexit, wo quasi die Menschen die Notbremse gezogen haben, hat man auch nicht gelernt daraus, um zu sagen, wir müssen irgendwie sicherstellen, dass wir im Sinne der Bürger handeln, dass wir mit ihnen regelmäßig sprechen über aktuelle Gesetzesvorhaben, dass wir ihre Meinung regelmäßig unabhängig einholen und so weiter, dass wir auch Macht an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben, gerade Stichwort direkte Demokratie. Da hat man nicht draus gelernt, sondern umgekehrt war immer die Schlussfolgerung, wir brauchen noch mehr Europa und all das soll im Grunde genommen wieder durch Vertragsänderungen geschehen, ohne Referendum, ohne die Bürgerinnen und Bürger zu fragen. Und das erhöht natürlich nicht gerade das Vertrauen der Menschen in die EU, so wie sie zurzeit funktioniert. Und das ist mir auch nochmal wichtig zu unterstreichen, dass viele Menschen und auch ich die europäische Idee ja sehr gut und wichtig, unverzichtbar, friedenssichernd und so weiter halten. Dass aber halt die Art und Weise, wie im Moment politische Entscheidungen getroffen werden in der EU, vielfach kritikwürdig ist.
Also ich halte diese Idee vor allem der Friedenssicherung für ganz essentiell. Ich befürchte nur, dass der Weg, der da eingeschlagen wird, genau in das gegenteilige Richtung läuft. Weil wenn nämlich das derartig ignorant weitergetrieben wird in Richtung eines europäischen Überwachungsstaates, wo noch dazu, weil Sie auch gesagt haben, die Wirtschaft, also die Lobby in Brüssel ist ja nicht die Wirtschaft unter Anführungszeichen, sondern das sind die großen Konzerne. Die Wirtschaft leidet ja die Gesamtwirtschaft leidet massiv unter diesen Eingriffen. Dass dann solche Dinge wie Brexit passieren und dass dann ultimativ die EU zerfallen wird und dann hast du erst recht das Problem mit den Nationalstaaten, die sich möglicherweise feindlich gesinnt sind wieder wie vorher. Das ist meine Befürchtung.
Das ist in der Tat die große Gefahr, jetzt auch bei den anstehenden Europawahlen, dass die Kräfte erstarken, die eigentlich antidemokratisch sind, die antieuropäisch sind, die EU ganz abschaffen und delegitimieren wollen. Und auf der anderen Seite ein Mainstream, der quasi teilweise auch diesen Diskurs übernimmt, Diskurs der Angst an der Stelle übernimmt und dass im Grunde genommen Bürgerinnen und Bürger sich vor der Wahl sehen, entweder irgendwie radikal alles kaputt, alles raus oder alles weiter so wie bisher und noch mehr davon. Ja. Mhm. Und das ist natürlich gefährlich, weil das den Bürgerinnen und Bürgern keine echte Wahl eröffnet und gibt. Und da haben wir den Vorteil, gerade in meinem Land, in Deutschland, dass bei der Europawahl keine Sperrklausel gilt und deswegen auch viele kleine Parteien ins EU-Parlament gewählt werden können. Und das Besondere im Europaparlament ist, dass die Fraktionen so vielfältig sind, dass Menschen aus so vielen Parteien da mitarbeiten und trotzdem jeder, auch wenn ich zum Beispiel als einziger Abgeordneter der Piratenpartei Deutschland einer sehr kleinen Partei angehöre, dass ich trotzdem am Verhandlungstisch für meine Fraktion sitze und genauso viel Gewicht habe wie jeder andere und enorme Möglichkeiten auch Einfluss zu nehmen, zu überzeugen. Man kann ja wirklich nur an wenigen Dossiers wirklich viel Energie reinstecken und dran arbeiten. Aber an diesen hat man dann auch als einzelner Abgeordneter, auch einer kleinen Partei, wenn man an der richtigen Stelle sitzt, und das versuche ich eben bei den Digitalgesetzen, wenn es um unsere Freiheitsrechte geht, hat man tatsächlich einen sehr großen Einfluss. Da hängt sehr viel von Personen ab. Und deswegen, das ist auch der große Vorteil von Europa aus meiner Sicht. Es gibt nicht diese starren Koalitionen, wo immer entlang der Parteilinien abgestimmt wird, sondern man kann Diskurse beeinflussen, oftmals auch durch Parteigrenzen durch. Das haben wir bei der Chatkontrolle zum Beispiel gemacht, ne, wo wir angefangen haben, in allen Fraktionen quasi Kritik, interne Kritik aufzubauen. Und das ist uns gelungen in allen Fraktionen, auch bei Konservativen und Rechten und so weiter, dass dann quasi die Führer, die das befürwortet haben, sich quasi ausgesetzt sahen Kritikern in ihren eigenen Fraktionen. Und so ist es letzten Endes gelungen, einen Kompromiss zu finden, der nichts mehr mit dem ursprünglichen Entwurf der Chatkontrolle gemein hat. Und ich glaube nicht, dass das so auf nationaler Ebene möglich gewesen wäre. Wie Sie sagen, wahrscheinlich wäre das in Wien oder in Berlin nicht gekommen auf nationaler Ebene, aber dafür in anderen Ländern vielleicht. Gucken Sie sich an in Frankreich, die haben jetzt die Olympischen Spiele in Paris zum Vorwand genommen, um biometrische Verhaltensüberwachungssysteme einzuführen. Das bedeutet, wenn Sie sich auffällig verhalten, anders als alle anderen, dann werden Sie automatisiert der Polizei gemeldet. Und aus Sicht der Polizei natürlich eine schöne Sache, weil sie dann immer, wenn irgendwo was passiert, quasi automatisiert aufmerksam werden und da einschreiten können. Aber ja, eine riesige Gefahr für unsere freie Gesellschaft, dass jeder, der sich anders verhält als die Masse, automatisiert der Polizei gemeldet wird, wie in einem Denunziantenstaat. Das kommt mir ja vor wie in China. Das ist ja quasi der Effekt dessen ist ja, ich habe einen Anreiz, bloß nicht aufzufallen. Und das bedeutet, man soll Teil einer Masse werden. Man soll sich so verhalten wie alle anderen, wie das in China immer gewünscht ist, diese Harmonie. Ja, man darf nicht auffallen. Man darf nicht gegen den Strom laufen. Wenn man sich hinsetzt, kann man gemeldet werden von den Systemen. Wenn man jemandem zu nahe kommt, und da sind teilweise schon Küsse als Aggression gewertet worden von diesen Systemen, ja, all das führt dazu zur Meldung. Und ich fürchte, dass bei Personen mit bestimmtem Aussehen dann eben auch verstärkt kontrolliert wird. Das heißt, es hat auch diskriminierende Auswirkungen, diese Verhaltenserkennungssysteme. Und so ist es in Europa natürlich so, dass dort, wo die einzelnen Mitgliedstaaten zuständig sind, dass dann einzelne vorpreschen beim Thema Überwachung. Wenn die gesamte EU zuständig ist, hat man die Chance, einen gemeinsamen Diskurs irgendwo noch zu führen. Und wir haben gesehen beim Thema Chatkontrolle, ist es uns im Moment bisher gelungen, diesen Vorstoß zu blockieren, eben auch dank kritischer Staaten wie Österreich und Deutschland, aber auch andere, kann das durchaus mal gelingen. Deswegen würde ich nicht so pauschal sagen, dass was die EU reguliert, immer schlechter ausfällt als das, was auf nationaler Ebene bei herauskommen würde. Es sind teilweise schlechte Kompromisse. Das kann man schon sagen, dass es schlechte Kompromisse sind. Aber es sind immerhin Kompromisse. Es ist nicht so radikal wie das, was die extremsten Staaten ansonsten auf eigener Faust einführen würden.
Ich erinnere mich nur daran, dass ich eben in den 90er Jahren noch, als ich selbst noch in die Schule gegangen bin, da wurde in Österreich die Rasterfahndung und die Vorratsdatenspeicherung diskutiert. Und das war damals ein Riesenthema. Über Monate hinweg wurde das am Stammtisch debattiert. Und heute hast du viel größere, wie Sie gerade erwähnt haben, also was da in Frankreich, habe ich noch nie gehört, dass in Frankreich jetzt die küssende Bevölkerung per Kamera überwacht werden soll. Das ist ja absolut krank in Wahrheit. Und kann ja auch nicht in ein Boot, also da gibt es ja, selbst für diejenigen, die das betreiben, das ist das, was ich immer sage, selbst für diejenigen, die das betreiben, das gilt auch für die finanzielle Kontrolle, gibt es da keinen positiven Endpunkt. Irgendwann werden sie zum Opfer ihrer eigenen Überwachung werden. Und sozusagen, irgendwann gibt es ja nur noch einen Computer, der alle, also ich weiß auch nicht, aber jedenfalls, Sie haben es jetzt schon angedeutet, jetzt haben Sie gesagt, okay, man kann auch als einzelner Abgeordneter was bewegen in Brüssel, Sie selbst treten ja aber nicht mehr an, glaube ich, oder?
Aus privaten, familiären Gründen gebe ich den Staffelstab weiter an unsere Spitzenkandidatin zur Europawahl, Anja Hirschel, die Informatikerin ist, betriebliche Datenschutzbeauftragte, auch zeitweise in meinem Büro tätig und die gerne auch mit dem Team, was wir hier aufgebaut haben in Brüssel, weitermachen würde, um am Verhandlungstisch gegen Entwicklungen wie die Chatkontrolle zu kämpfen, aber auch, was wir noch gar nicht angesprochen haben, zurzeit läuft eine EU-Arbeitsgruppe, die informell die Going Dark-Arbeitsgruppe genannt wird. Und Thema dieser Arbeitsgruppe ist, dass Strafverfolger sich der Angst ausgesetzt sehen, quasi im Dunkeln zu versinken, weil die Menschen zunehmend sichere Verschlüsselung einsetzen oder Anonymisierungswerkzeuge. Und deswegen wird da geplant in Richtung Wiedereinführung einer Vorratsdatenspeicherung auf EU-Ebene und auch in Richtung Angriffe auf sichere Verschlüsselung, weil das den Strafverfolgern ein Dorn im Auge ist. Und da ist es natürlich sehr wichtig, dass es auch Abgeordnete im EU-Parlament gibt, die sowas beobachten und ans Licht der Öffentlichkeit bringen. Ich habe durch diverse Anfragen nach Informationsfreiheitsrechten da einige Protokolle und Pläne tatsächlich jetzt an die Öffentlichkeit gebracht. Deswegen wissen wir, dass diese Gruppe ganz konkret an Gesetzesvorschlägen arbeitet, die Ende des Monats auch beschlossen werden sollen und dann quasi eine Art Arbeitsvorlage oder Arbeitsauftrag an die nächste EU-Kommission sind. Die soll das dann tatsächlich aufgreifen und umsetzen. Wir wissen nicht, wer der nächste EU-Innenkommissar wird. Die bisherige Innenkommissarin Frau Johansson ist quasi die Mutter der Chat-Kontrolle. Und ich fürchte, dass, sie wird nicht wieder benannt werden, aber ich fürchte, dass ihr Nachfolger oder ihre Nachfolgerin nicht anders aufgestellt sein werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass es Gruppen wie uns Piraten gibt. Übrigens, auch wenn ich der einzige Abgeordnete der Deutschen Piratenpartei bin, gibt es auch drei Abgeordnetenkollegen der tschechischen Piraten. Wir sind in Tschechien sogar an der Regierung beteiligt. Wir sind in Luxemburg auch im Parlament vertreten. Vielleicht wird da auch demnächst ein Abgeordneter erstmals gewählt werden. Also wir sind da schon ein wichtiges Korrektiv, gerade durch unsere Spezialisierung auf digitale Rechte, durch unsere Expertise und auch vor allem, dass wir der Technik nicht so naiv gegenüberstehen und sagen, alles ist toll, möglichst viel davon, wir müssen weltweit führend werden, sondern dass wir verstehen, wo sind die Grenzen und auch die Risiken von Technologie. Und das ist eben wenig zu beobachten bei Menschen, die sich nicht so gut auskennen mit dieser digitalen Technologie, findet man meistens entweder generelle Skepsis, man will nichts damit zu tun haben, davon verstehe ich nichts, oder quasi so eine Art Euphorie, dass man sagt, wir brauchen das alles, es muss alles schneller werden, wir müssen da weltweit führend wie in China, wie in den USA werden und so weiter und gar nicht versteht, was dann vielleicht die Implikationen sind. So kam es zum Beispiel bei der Debatte um das KI-Gesetz der EU, den sogenannten AI Act, kam es dann auch zum Streit beim Thema biometrische Massenüberwachung.
Jetzt muss ich noch mal ganz kurz nachfragen als allerletzte Frage. Erstens, weil KI-Gesetz, ich meine, also derzeit scheint ja die EU grundsätzlich in einen absoluten Regulatorik-Wahn ausgebrochen zu sein. Ist das mit der Regulatorik, der EU-Regulatorik für den Weltraum, war das ein April-Scherz oder gibt es das wirklich?
Da bin ich mir nicht sicher, da müsste ich mich schlau machen.
Okay, ich befürchte allerdings, es gibt es wirklich, ich habe es schon recherchiert, bevor ich es auf Twitter gepostet habe. Also es dürfte dann auch noch EU-Gesetze im All geben, aber so viel zu meiner Frage, ob ich dem irgendwie entkommen kann. Ich hoffe, dass die Dinge nicht so enden, wie Sie sie jetzt skizziert haben. Und ich hoffe, dass uns vielleicht auch Menschen zugehört haben, die in diesem Bereich vielleicht aktiv werden möchten und Europa nicht ganz denen überlassen wollen, die überall nur Vorteile in der Zensur und der Überwachung sehen. Herr Dr. Breyer, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und wünsche Ihnen auch alles Gute für die politische Pension sozusagen.
Sehr gerne, danke für das Gespräch. Ich ziehe mich jetzt nicht aufs alten Teil zurück. Ich werde da auch mit Rat und Tat sicherlich weiter mich da in die Diskussion und Debatte einschalten. Wie gesagt, ich bin ja auch außerhalb der Politik vor Gericht aktiv mit dem einen oder anderen Grundsatzprozess. Aber ich will natürlich auch mit tatkräftig weiterhin unsere politische Arbeit hier dann hoffentlich meiner Nachfolgerin hier in Brüssel unterstützen, weil dafür gibt es uns, dafür braucht man uns, um diesen digitalen Freiheitskampf zu führen. Und das hängt zum Glück nicht an einer einzelnen Person.
Wunderbar. Dankeschön und alles Gute.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.